Da hat eine Freundin mir empfohlen, Julia, wenn du dein Tempo so weitermachst, wie du ihn doch noch weitermachst, dann glaube ich, wird es nicht lange gut gehen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht mit Cisa Trautmann
und Katinka Magnussen.
Und herzlich willkommen, Julia von Winterfeld.
Ja, wunderbar hier zu sein. Hallo, ihr beiden.
Sehr schön. Wir haben, glaube ich, fast 30 Grad heute hier in dem Podcast-Raum. Mal sehen, wie es sich nachher anfühlt. Jetzt fühlt es sich schon langsam nach 35 an.
Ja, richtig.
Und wir sind total froh, dass du heute zu uns gekommen bist. Du bist die Gründerin von deiner eigenen Firma, von Soul Works, dessen Name ich schon so genial finde. Da kannst du vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen.
Ja.
Und ihr macht Strategie- und Purpose-Beratung mit System und Seele.
So ist es.
So ist es, genau. Magst du da anfangen? Weil das ist das, was du jetzt heute machst.
Ja, gerne. Ich zögere immer, natürlich steht es auf unserer Website, wir sind eine Strategie- und Purpose-Beratung. Das klingt immer sehr fachmännisch und entsprechend Beratung. Wir gehen da rein und beraten und wüssten es alles. Und im Grunde ist das eigentlich nicht der Fall. Wir wissen einiges, aber wir gehen ungern in Unternehmen rein und sagen, so und so ist es. Und wir sollten uns entsprechend dahin entwickeln. Das heißt, ich sage immer ganz gerne, dass wir Begleiterin sind, dass wir fast wie ein, man könnte sagen, wie ein Bergbegleiter. Wir erklimmen die Höhe und wenn wir dann da oben ankommen, ist erstmal Freude. Dann aber gilt es auch wieder, den Berg runterzugehen und manchmal möchte man den zu schnell runtergehen. Eigentlich ist da auch gerade die Kunst, mit Genuss und entsprechend mit Bedacht den Weg wieder runterzugehen und entsprechend dann wirklich anzukommen und dann das in die Wirkung zu bringen. Was heißt das alles? Klingt jetzt ein bisschen
auf dem Weg zur Bergspitze,
Means. Und dann wieder zurück. Das heißt, der Weg aufwärts ist entsprechend der Unternehmung im Kollektiv das eigene Selbstverständnis wieder finden zu lassen.
Aha, okay. Das heißt aber auch, die Unternehmen sind eben nicht auf dem Weg zur Spitze, sondern straucheln irgendwo.
Genau, normalerweise gibt es irgendeinen Impuls, der ankommt und einem im Sinne von dem Unternehmen dem Gefühl gibt, wir müssen etwas verändern. Das sind immer, wenn ich das ganz, sag ich mal, ganz taktisch auseinandernehme, sind es immer so drei Wege, die diesen Impuls dann geben. Entweder sind es um die Mitarbeiter herum, die haben sich verändert, die möchten gerne entsprechend andere Form von Zusammenarbeit leben oder das, was wir zugute kennen, das flexible Arbeiten, was jetzt gerade Corona-Zeit, das
was dann ja auf einmal ging.
Genau, was plötzlich alles ging. Das ist also ein Weg. Ein zweiter Weg ist eher strategisch. Wir wollen innovativer werden, wir wollen wachsen, wir wollen entsprechend uns mit neuen Themen, mit neuen Geschäftsmodellen beschäftigen. Aber irgendwie kriegen wir da nicht richtig Zug drauf. Oder es ist ein drittes Feld, das sind eher dann Kunden oder deren Kunden, die entsprechend noch oder erkennen, dass eigentlich dieses Unternehmen nicht mehr das verspricht, was es eigentlich ausgibt und vielleicht da nicht mehr so sinnvoll ist, von diesem Unternehmen entsprechend Produkte zu
nehmen. Hast du ein Beispiel für uns, also für unsere Hörer? Ich meine, ich kenne ja sehr viel von deiner Arbeit. Wir haben dich ja im Bootcamp bei Blackboard immer mal gehabt für den Purpose-Teil. Ganz tolle Präsentation mit oft der Frage nach dem Why, also warum mache ich das eigentlich und mache ich das gerne, was ich mache.
Ja.
Aber vielleicht hast du ein Beispiel für unsere Zuhörer. Was könnte sowas, wie sieht sowas aus?
Also erstmal, ich überlege gerade so, welchen Namen ich denn nennen könnte.
Darf. Ja, oder vielleicht gibt es auch ein Beispiel, wo man den Namen gar nicht nennen muss.
Ja, also es gibt auf jeden Fall ein großes mittelständisches Unternehmen in Deutschland, was entsprechend viele Subunternehmen ernährt. Das heißt ganz konkret, sie sind wie ein Private Equity Unternehmen und man könnte sagen recht verstaubt. Sie sind 126 Jahre alt, also sehr tradiert und sind im Familienbesitz und in diesem Familienbeirat sind 700 Menschen.
Oh, wow.
Cool. Und da kann man sich schon allein vorstellen, in einer Familie selbst, wenn es nur vielleicht 4 Personen sind, dass da nicht immer alles zurecht geht. Bei 700 Menschen, die alle Interesse haben daran, dass das Unternehmen
wächst. Es werden wilde Blicke im Raum getauscht. Also 700 klingt nach einer Herausforderung.
Genau, dass da also unterschiedliche Meinungen sind, wie dieses Unternehmen sich denn jetzt die nächsten 100 Jahre weiterentwickeln sollte. Und das ist entsprechend genauso nicht nur die Beiräte, sondern also diese Familienbeirat von 700 Menschen, sondern genauso die Mitarbeiter selbst, die auch irgendwie wissen wollen, wo geht es denn jetzt weiter? Wie wollen wir uns weiterentwickeln? Und das ist ein Beispiel, sag ich mal, aus dieser Ecke, die Menschen, die dieses Unternehmen ausmachen, da wieder ein Selbstverständnis zu entwickeln, so dass alle eine gemeinsame Orientierung haben und wissen, wie sie jetzt in ihre nächste Phase, ich sage immer ganz gerne, aus der Tradition in die Moderne zu kommen, wie sie sich dann dahin entwickeln können. Und das klingt jetzt komme ich wieder zurück zu der Beratung, das klingt immer wieder so, als ob ich die Antworten hätten oder wir die Antworten hätten. Das haben wir gar nicht, sondern wir begleiten einfach dann dieses Unternehmen, haben natürlich bestimmte Wege, bestimmte Tools, wenn man so will, oder Methoden, die da helfen. Aber wir wissen ja nicht, wo es endet, wo dieser Berg dann auch wirklich dann oben, wenn wir angekommen sind. Was mir aber immer sehr, sehr wichtig dabei ist, ist, dass dieses Neue oder dieses Selbstverständnis, was wir wiederentdecken, nicht eine Kopfübung ist, sondern dass das wirklich dieser Weg, und deshalb nehme ich diesen Berg, ein Weg, der anstrengend ist, der manchmal schmerzt, der manchmal entsprechend...
Das Schöne ist, du holst das gerade aus deinem Bauch alles raus mit der Handbewegung.
Genau. Ja,
also von innen heraus.
Von innen heraus, ganz genau. Also dass das für mich einfach ein absolutes ein absoluter Grundstein ist, überhaupt dann auf so einen Weg zu gehen. Ich bin nicht jemand, eben Purpose ist ja ein großes Wort inzwischen, wo wir entsprechend Strategien und Purpose-Statements entwickeln, weil wir wüssten es besser, sondern es gilt, dieses Unternehmen, die Mitmenschen, die dann an diesem Prozess sich beteiligen, zu öffnen. Und zu schauen, was steckt da wirklich drin und weshalb, wieso, wozu gibt es uns denn?
Kommt dieser erste Impuls, dieses Gefühl von hier muss irgendwie was passieren, kommt das mehr aus von den Mitarbeitern, kommt das von den Chefs bei deinen Kunden oder wer tritt auf dich zu, wie kommst du?
Ja, also sozusagen der Anruf, wenn man so will, der kommt dann schon aus einer Führungsposition, wenn nicht der Inhaber oder der CEO selbst, in diesem beschriebenen Unternehmen tatsächlich dann auch wirklich vom CEO. Interessanterweise ist es immer, erst im Nachgang erkannt in meiner Arbeit, immer ein Positionswechsel. Also es ist immer eine Person, die gerade in diese Position reingekommen ist und etwas bewegen möchte, etwas erkannt hat, was kränkt oder krank ist, um es mal so zu sagen, und damit neue Gestaltungslust.
Ist es für dich von Vorteil?
Dass dieser Wechsel stattgefunden hat? Ja, schon. Ja. Schon, weil die Person an sich dann bereits motiviert ist, etwas zu tun. Und da gilt es dann immer so abzuprüfen, ob die Person das nur für Eigenzwecke macht. Und jetzt machen wir sozusagen einen Prozess, einen Change-Prozess, weil es
muss man erstmal Namen machen.
Genau, muss man erstmal Namen machen, ist modern.
Und passt ja auch so zu New Work.
Genau so. Also das versuche ich schon, sowohl mit meinem eigenen Bauchgefühl, aber natürlich auch im Gespräch, ob das stimmig ist. Im Sinne von, die Person meint es wirklich ernst. Es ist nicht jetzt nur, wir machen einen Haken hinter. Und natürlich haben wir ein gutes Gefühl füreinander, miteinander. Und dann, wenn dem gegeben ist, dann starten wir den Prozess. Ja.
Aber das hieße ja dann, dass die meisten oder dass die Chefs, die schon lange in ihrem Job sind, da nicht offen für sind. Das glaube ich auch nicht.
Genau. Es ist eher eine Beobachtung.
Deine Erfahrung jetzt.
Genau, die, wenn rückblickend plötzlich aufkommt. Ich glaube, es ist nicht richtig zu sagen, dass diejenigen, die also schon länger in der Position sind, nicht bereit wären, diesen Schritt zu gehen. Das wäre, also ist nicht der Fall. Und genügend Menschen, die auch die Motivation haben, eben was in Veränderung zu bringen, die vielleicht Altes gelebt haben und was Neues reingehen wollen. Mhm. Ja. Aber komischerweise ziehe ich die Menschen an, die irgendwie sich jetzt in eine neue Position und vielleicht die Hilfe dann suchen, keine Ahnung.
Okay, aber ich würde mal sagen, dass es kein Zufall ist. Ich glaube ja nicht an den Zufall, sondern dass...
ich verlasse den Raum.
Weil ich denke, dass du natürlich dein eigenes Feld in die Richtung schon lange aufgemacht hast, in dieses, wie komme ich zu mir, was kann ich machen, wo ist mein Glück, wo finde ich meine Erfüllung, und damit ziehst du ja auch die an, die genauso unterwegs sind.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du sprachst eben das Bauchgefühl an, was du, da wirkst du sehr klar, dass du dich darauf sehr verlassen kannst.
Ja, ja.
War das schon immer so oder wie bist du da hingekommen? Ich meine, ich, habe ich das richtig in Erinnerung, dass du, jetzt schweife ich kurz ab, das kennen unsere Zuhörer schon, erinnere ich das richtig, dass du schon 100 Jahre gefühlt Yoga machst und hast du es nicht mehr erzählt, dass du schon als Kind angefangen hast?
Also genau, ganz, das genau.
Ich sicher nicht, dass das jetzt die direkte Connection ist, aber...
Genau, erzähle ich gleich, ich musste nur gerade schmunzeln, weil ich dachte, du wolltest sagen, gefühlt bist du schon 100 Jahre alt. In der Tat, ja, Yoga deswegen, weil meine Mutter ganz früh, zumindest doch, könnte man sagen, also als ich vielleicht 5 war oder 6, hat sie sich, da lebten wir in London, hat sie sich an der British School of Yoga eingeschrieben und hat dann da ihre Ausbildung gemacht. Und
du kommst ja eigentlich aus so einer ziemlich konservativen Familie, ne? Und absolut, das war wann ungefähr? Also war das ja dann voll exotisch.
Ganz, also 75.
Ja. Und dann ist deine Mutter aber eher der totale Freigeist. Also in den Jahren stelle ich mir das. Heute ist es ja so ein bisschen wie Trend und New Work und Purpose-Findung machen wir irgendwie alle.
Yoga machen wir auch alle?
Ja, also irgendwie, ich will es jetzt gar nicht bewerten, aber gefühlt ist es an jeder Ecke.
Ja.
Es ist nicht mehr.
Also ich glaube, da habe ich, also meine Erklärung dafür ist, dass unser kollektives Bewusstsein einfach sich gestärkt hat und damit wird das immer üblicher, dass wir ein solches wie Yoga oder Meditation oder entsprechend überhaupt uns offen für solche Themen stellen. Aber in der Zeit nicht nur war ich, sag ich mal, in einer sehr traditionsreiche, was mir auch, auch sehr schön ist, aufgewachsen in einer solchen Familie. Und trotzdem, meine Mutter, die mit Musik, also Musik studierte, dann als ich in Karachi geboren war, fing sie an mit indischen Tänzen. So. Oh. Und das war der Beginn von, glaube ich, ihren Weg, neue Wege zu gehen, würde ich mal so sagen. Und genau, und dann waren wir eben, oder ich lebte dann natürlich mit meinen Eltern in London. Sie gingen auf diese Schule und begannen dann, um auch ihre Ausbildung abzuschließen, eigene Stunden zu Hause zu geben und lud dann ihre Freundinnen ein. Und ich guckte entweder gerne rein oder stellte mich genauso dahin und versuchte, irgendwelche Übungen mitzumachen. War aber immer sehr viel mehr im Turnen unterwegs. Also somit war ich auch schon mit jungen Jahren sehr beweglich, aber hatte mich dann da gerne reingestellt oder mitgemacht, weil ich das Gefühl hatte, ach, so irgendwie über die Beine mein Oberkörper biegen, das kriege ich ja locker hin, oder die Beine so breit jetzt weiß ich gar nicht mehr auf Deutsch.
Herrlich, wie spielerisch das bei Kindern ist. Also
genau.
Unser Sohn ist irgendwie 2,5 und der macht da immer seinen Wuffiturm und es geht immer, Wuffiturm ist der herabschauende Hund, heißt bei ihm Wuffiturm. Und bei ihm geht das immer alles so leicht, bei mir ist das immer schon so, oh, morgens.
Genau, aber eine Geschichte, die immer ganz süß ist, meine Mutter, die dann natürlich nicht nur nach dieser Ausbildung, sondern weiter sich da vertiefte und immer wieder mal nach Indien fuhr, in Ashrams, hatte aber dann parallel ihre Stunden in England und hat dann Kassetten aufgenommen. Und ich durfte dann mit Kassette sozusagen die Vorturnerin sein. Und ihre Klassen sozusagen geben. Ich habe natürlich keinen Ton gesagt, sondern habe immer nur brav dann diese Übung dann vorgetanzt und oder die Asanas, wie wir es ja heute besser wissen. Und genau, und ich weiß keine Ahnung, warum meine Mutter dachte, das wird schon gehen. Und auch, dass überhaupt die Schüler und Schülerinnen alle Sachen, klar, ja, wenn die inzwischen dann 12-, 13-Jährige, wenn sie das so kann, dann kommen wir immer noch zur Stunde. Also damit war ich mit Yoga, sag ich mal, vertraut, wobei ich das nicht wirklich verstand. Wie gesagt, es war mehr für mich eine Turnübung. Und dann habe ich vieles schon von meiner Mutter, was diese Erfahrung, mich hat es natürlich auch gewundert, was macht sie denn da in Indien, was sind denn Ashrams, wie kann man sich das vorstellen, dass ich so immer wieder mal Informationen bekam, aber mich nie wirklich dann dieses gewidmet habe. Und erst viel, viel später, als ich in New York lebte, dann merkte ich, irgendwie zieht es mich jetzt auch hin, Yoga als sozusagen Lehre zu kennenzulernen.
Du hast tatsächlich und dann auch eine Coaching-Ausbildung oder Yoga.
Genau, Yoga-Ausbildung, also eine Yoga-Ausbildung, ja.
Und du hast dann aber erst relativ früh als Kind, also das mit dem Yoga hast du jetzt mit eingebaut sozusagen, aber darauf dich nicht besonders konzentriert, sondern eher auf den Kopf.
Genau, genau. Ich bin zwar schon mit meiner Mutter auf Selbsterfahrungskurse gegangen, die im Nachhinein ich erstaunt bin, dass meine Mutter mich überhaupt mitnahm.
Aha, zum Beispiel?
Naja, dass man dann so seine Mutter da in Tränen die ganze Zeit sieht. Hoppa. Und da okay. ihre Prozesse durchmacht. Und ich machte natürlich auch meine Prozesse durch, aber auf eine andere Art. Die, also für die, wo ich durchaus sehr viel mitgenommen habe, aber ich denke, dass so im Nachhinein vielleicht, genau, vielleicht zu viel, vielleicht nicht ganz alles so verarbeitete zu dem Zeitpunkt, was da eigentlich abging. Und will tanzen und einfach sich da
es fließen lassen.
Genau, genau.
In welche Richtung auch immer.
Ja, ja. Und auf der anderen Seite jetzt in der, sag ich mal, späteren Bearbeitung von all diesen Erfahrungen kann ich schon sagen, wie schön entsprechend so also Kontakt mit dem zu haben, damit mich das dann in späteren Jahren nicht mehr so überraschte, sondern ich erst bewusster dann da reingehen konnte und das auch gerne tat. Mhm. Ja, also das habe ich schon erlebt, aber dem Yoga per se habe ich dann nicht bin ich nicht gefolgt für viele, viele Jahre.
Also, was hast du dann beruflich erstmal gemacht oder was hast du für eine Ausbildung?
Ich habe ganz stur und stumm BWL studiert.
Stur und stumm?
Wirklich stur und stumm. Mhm. Denn stur im Sinne von, also ich weiß nicht, was besser zu machen, also einfach durch und machen. Mhm. Und stumm im Grunde, weil ich... das war nicht mein Fach. Mhm. Und ich hatte auch überhaupt keine Form, wie ich mich darin denn auszudrücken hatte. Ich habe es zwar gemacht, aber, und dazu muss man auch sagen, ich habe in Deutschland studiert. Ich war dann erst überhaupt in Deutschland 3 Jahre und sprach dann auch die Sprache nicht hundertprozentig, tue ich heute immer noch nicht, aber...
Ich gesagt, ich höre es zum ersten Mal. Also das war mir noch nie, ist mir noch nie aufgefallen.
Ja, ja. Insofern war ich da auch dann in verschiedenen Fächern, also auch im Studium, dann konnte ich gar nicht richtig schreiben, deshalb so wie stumm.
Ach so.
Habe ich versucht, da irgendwie was von mir zu geben und irgendwie habe ich es dann auch geschafft. Und ich würde rückblicken auf die Uni-Zeit, war es für mich einfach eine Freude, mit diesen Freunden und Menschen, die ich da getroffen habe, zu sein. Und die Pflicht war einfach, die entsprechenden Scheine zu machen. Okay. Aber die Freude an dem Tun, also an dem Inhalt, war jetzt nicht, also war gar nicht wirklich vorhanden.
Okay, gern null.
Mhm. Genau.
Okay, aber du bist pflichtbewusst.
Genau, ich bin pflichtbewusst und das wird sicherlich zu meiner eben meine Erziehung sein. Ich erinnere mich immer, wie ich als Kleinkind gerne durch die Gegend rumgeschrien bin, nicht vor lauter Schmerz, sondern wirklich aus Freude und habe da geschrien und bin da, also und ich weiß bis heute, sowohl mein Großvater, aber auch mein Vater, die immer sagt so, nein, nein, also nicht nur nein, nein, das ist alles untertrieben, jetzt hör auf zu schreien, also sei einfach mal ruhig und
Sitzsam.
Genau. Und das, ich kann nicht sagen, wann genau das war, aber da bin ich mir sicher, dass sich dann irgendetwas gedreht hat. Mhm. Also für mich heute sprachlich ausdruckbar eben in einer Lebendigkeit, in der ich war in der Zeit, dann stumm geschalten habe. Mhm. Und dann pflichtbewusst, brav sozusagen die im könnte man wirklich sagen, die Vorzeigetochter sieht okay aus, ist immer da, macht eine gute Schule, macht eine gute Uni, also gut im Sinne von, sie hat es geschafft.
Mhm. Fällt nicht auf.
Fällt nicht auf.
Oder positiv
auf. Genau, mhm. Genau. Also es, und das habe ich mir wirklich dann erst in meiner Zeit mit Soulworks zurückerobert, wenn man so will.
Ja. Wo lebst du heute die Lebendigkeit? Und weil du wirkst sehr ausgeglichen bei dir, ruhig. Wo lebst du das sprühende Lebendigkeit, die du damals so unterdrückt hast?
Ja. Also der Ausdruck körperlich ist auf jeden Fall Tanz und überhaupt Bewegung. Mhm. Das ist das eine. Aber die Lebendigkeit ist auch für mich sowohl in die Schattenseiten, also auch nicht nur das Sprühende und so, was das Fröhliche ist, sondern auch die Lebendigkeit mir zu erlauben, dass ich auch eben Schmerz habe, dass ich auch weinen darf, dass ich mich auch verletzbar machen kann, dass ich auch alle Farben in meinem Dasein sein darf. Und ich glaube, also dieses Ruhige, das erschmunzelte ich ein bisschen, das höre ich oft, wo das herkommt, keine Ahnung, weil ich nicht mich in jedem Moment natürlich ruhig fühle. Da tobt schon in mir, auch jetzt bin ich in einer Aufregung. Ich würde jetzt nicht sagen so zitter, zitter, aber schon in einer Aufregung. Ich glaube aber, dass die Ruhe, ich vertraue, dass irgendwie was durch mir durchkommt. So. Mhm. Und was auch immer das dann ist, wird eine Farbe in mir sein, die mal diese Freude, also zurück zur Lebendigkeit, diese freudvolle Seite und genauso das, was nicht freudvoll und Leid und Schmerz auch innehat.
Das klingt auch nach einem steilen Berg. Teilweise, genau, den du auch da dann schon erklommen hast.
Ja.
Magst du da irgendwie ein paar Sachen dazu erzählen? Weil ich das ja selber immer super spannend finde, die Schatten mit einzuladen, weil wir ja alle so groß werden, dass eigentlich keine da sind.
Ja.
Und Teppich hoch und alles drunter. Und wir ja zum Glück oder sehr viele von uns irgendwann in dem Leben feststellen, wupp, das ist irgendwie eine ziemlich große Blase, auf der wir stehen.
Ja.
Also kann sein, muss nicht sein. Die Größe spielt auch keine Rolle. Aber es gibt so viele Wege, sich da näher zu kommen und der in die Ganzheit zu kommen.
Ja.
Und hast du da irgendwas?
Ja, also ich hatte leider eben bis vor fast 5 Jahren sehr viel tun und nicht angeschaut. So. Mhm. Und wie wir es ja alle kennen, dann drückt sich das halt anders aus, mhm. Wenn man es nicht verbalisiert oder entsprechend sich das anschauen mag, wie ich. Dann,
und genau, was war dein Ausdruck?
Genau.
Also was hat dein Körper sich ausgesucht?
Also zwei Sachen eigentlich, weil ich das erstmal wohl nicht kapiert habe. Und zwar einmal, also jetzt muss man sich einfach den Kontext, ich war in New York, ich war verheiratet zu dem Zeitpunkt, habe Ehe gelebt und plötzlich waren auf meinem Körper, also Arme, Beine primär und auch hier im Brustbereich einfach nicht nur rote Flecken, sondern juckende Flecken, die ich dann so juckte, dass es dann einfach wirklich nicht anzuschauen war.
Offen,
blutig, entsprechend so, dass ich mich immer wieder bedecken wollte, auch in der hitzigen Sommerzeiten New Yorks.
Also du hast dich richtig unwohl in deiner Haut gefühlt.
Genau, genau. Und dass da sich irgendetwas aufreißen wollte. Mhm. Dann ging ich natürlich zu mehreren Hautärzten, die alle mir irgendwas gegeben haben.
Hier ist eine Salbe, hilft
uns. Ja, haben Sie ein bisschen Cortison. Mhm.
Bis eine, Gott sei Dank, mir sagte, gehen Sie doch zu einem Akupunkturmenschen. Mhm. Dieser Akupunkturmensch sagte mir, gehen Sie wiederum zum Psychoanalytiker. Mhm. Und ich so, hallo. Mhm. Und somit begann eine Reise, muss ich wirklich sagen. Das war der Moment des Öffnens für mich, überhaupt mich dann in so eine Situation, ein Vertrauensverhältnis zu gehen mit einem Menschen, der einfach genauer hinschaute. Das war das eine. Da dachte ich nach 3 Jahren und dann eben Ehe aufgebrochen, beziehungsweise Ehe dann auseinandergegangen. Ich zog nach London. Dachte ich, hätte alles befreit und ich würde jetzt meinen Weg gehen. Was geschah dann? Dann war ich weiterhin immer noch angestellt in einer Führungsposition. Und da war ich mit Schwindel und immer wieder ausgekippt.
Ah ja, also, okay. Also das kenne ich auch, den Schwindel ist auch mein Freund. Mhm.
Brachte mich zum Nachdenken, natürlich körperlich alles gecheckt, war alles in Ordnung, also musste das von irgendwo anders herkommen. Wieder nicht genau hingeguckt, sondern von London zog ich dann nach Berlin. Und in Berlin war, jetzt sind wir quasi 2013, 2014, und dann kam wirklich der Schlüsselmoment des Körpers. Da hat eine Freundin mir empfohlen, Julia, wenn du dein Tempo so weitermachst, wie du ihn doch noch weitermachst und nie irgendwas gelernt hast aus deiner Vergangenheit, dann glaube ich, wird es nicht lange gut gehen. Und in dem Moment brach ich in Tränen aus, weil ich wusste, sie hatte recht. Mhm. Dann rät sie mir, geh bitte 2 Wochen zu einem sogenannten Food-Papst, wie ich ihn nennen würde. Detox 5 Tage und 5 Tage herrlich lernen, richtig zu kochen, dich richtig zu ernähren und auch entsprechend nähren, nicht nur mit Essen. Und das machte ich und nach diesen 5 Tagen, jetzt komme ich endlich zu dem Punkt.
Ich habe schon Gänsehaut am ganzen Körper gerade, Cesar guckt mich schon an, ja.
Nach den 5 Tagen, atmosphärisch, Finca, Spanien, Jörg Kreber, den ich eben sehr dankbar bin, kann man aufsuchen, der das macht. Wunderbare Mensch. Jörg Kreber. Und ist Münchner, aber lebt auch in Trinidad oder so. Mhm. Anyway, 5 Tage Detox. Ich fühlte mich blendend, ja, schmal, dünn, toll, strahlend, alles. Und dann ging ich mit einer Bekannte, die dort auch war, einkaufen und dachte, ach, was will man denn Schönes, man kann sich ja jetzt Bikinis kaufen, das ist doch toll, aber sieht ja toll aus, warum nicht? Und dann war ich in dieser in dem Umziehraum und guckte mir, irgendwas ist hier am Hintern, sind ja bei gefühlsecht, also
sowas von,
und merkte einfach, dass ich Hämorrhoiden entwickelt hatte, die nicht mehr ganz die Hämorrhoiden war, die ich meinte mal irgendwann zu kennen, sondern es waren wirklich Hämorrhoiden.
Es war eine Familie.
Sozusagen, es war eine Familie und das war natürlich nicht nur peinlich, sondern...
Darüber redet ja auch keiner.
Darüber redet keiner, sondern es tat natürlich dann weh. Also ich hatte es, den Schmerz zwar wahrgenommen, aber wie ich immer so stark gerne Schmerz wegdrücke, habe ich das dann da nicht erstmal wahrgenommen, bis ich es dann sah und dachte, nee, ganz normal ist das nicht, Julia. Ging wieder zurück eben zu dieser Finca, erzählte Jörg davon, ob das vielleicht so eine Folge von diesem Detox ist und was das denn eigentlich ist. Und jetzt muss ich den Kontext setzen, Jörg ist ein großer, also seine Botschaft ist, Ernährung ist Medizin. Und in dieser Finca befanden sich auch Tumorkranke, Krebskranke und ich eben mit meiner vermeintlichen, ich bin ja nur überfordert, Kranke, sagte, es wäre nicht erstaunlich, dass ich entsprechend jetzt Hämorrhoiden hätte. Denn der ganze Mist, beziehungsweise die ganze Säure, die ich immer in mir hineingefressen habe, darf sich endlich mal zeigen. Und was hat der Schlump gemacht? Der hat mich in eine für mich natürlich ein wunderbarer Moment, der hat gesagt, du wirst jetzt 3 Tage lang hier in der Halle, wo wir alle sind, wo wir alle durchgehen, also da sind ungefähr 15, ich will nicht sagen Patienten, aber es sind doch, wir sind doch Patienten.
Teilnehmer.
Und du legst dich dahin, ich kriegte so einen kleinen Schwimmring, wo ich dann mein Po drauf setzen konnte, beziehungsweise auch dann legen konnte, damit ich nicht auf diese Hämorrhoiden dann drauf drücke. Und du legst dich da mittendrin, dass alle dich sehen können. Mhm. Und ich so,
Wahnsinn.
I'm leaving.
Ja.
Und das war, also auch wenn ich jetzt drinnen nachdenke, also ist es für mich unfassend bewegend, weil es kamen Menschen, die ich eigentlich kranker erlebt hatte, also eingestuft hatte als ich, die mir einfach mit so viel Liebe begegnet haben und alles da mir gegeben haben, Wasser gebracht haben und ich einfach mal erstens zu lernen hatte, auch ich bin wichtig.
Ja.
Auch ich habe alles in mir, also im Sinne von so all die, den Schmerz und das Kranke und alles, was ich...
Die Schatten. Die Scheiße.
Genau. Das einfach so zu sehen und zugespielt zu bekommen, dass andere, die vermeintlich kranker sind, dann auch mir so dienlich waren und dann auch noch so zur Show gestellt zu werden. Das war eine sehr demütigend, aber auch eine sehr heilende Erfahrung, diese 3 Tage überhaupt auszuhalten. Dann aber auch mich anzuerkennen.
Nicht nur, darf ich kurz unterbrechen, nicht nur das Aushalten, sondern ja diesen Shift mitzunehmen.
Das anzunehmen.
Ja. Dass du völlig in Ordnung bist, damit verletzbar zu sein.
Genau.
Entschuldigung.
Ja. Und da einfach... mit diesem Prozess kam dann sozusagen das wirkliche, sag ich mal, Feuer in mir hoch. Was mache ich eigentlich? Was tue ich denn eigentlich hier? Also im Sinne von arbeitstechnisch, wo bin ich denn überhaupt? Will ich das denn überhaupt? Brachen dann auch all diese Fragen auf in mir.
Und darf ich nochmal unterbrechen? Kam auch der Gedanke, für wen mache ich das?
Nee, interessanterweise nicht, obwohl das eine wunderbare Frage ist, aber da noch nicht, sondern es war noch so, da war ich noch mit mir sozusagen, aber das ist schon eine wunderbare und richtige Frage, die aber auf jeden Fall dazu führte, dass, und schließt mir vielleicht wieder zurück zu dem Anfang, die dann auch eben Seele und so, wer bin ich und was... was ist es denn, was ich ins Wirken bringen möchte wirklich?
Also in Wirklichkeit.
Genau. Und so begann ich auch, dann hatte ich Gott sei Dank diese Nachzeit noch, also noch, wo ich eigentlich hätte lernen sollen zu kochen, dachte ich.
Ach so.
War ich aber
hat dem noch nicht geklappt, oder? Was wolltest du uns damit sagen?
Auch, aber das war nicht wo ich dachte, das käme. Es war ja eher dann das wirkliche Nähren, mich selbst nähren. Und nicht das Ernähren primär. Und dann habe ich da sehr viel gemalt. Dann kamen eben auch Worte Seele und Works, und aber nicht mit X, sondern mit KS. Und wie geht das zusammen? Und was.
Das kam da tatsächlich
das
bei
kam
dem
dann, Jörg. Genau.
Guter Mann.
Ja, wirklich ein großartiger Mann. Und ist heute 76, sieht so aus wie 50. Also irgendwie hat er. Irgendwas stimmig bei sich in das, was er lehrt. Und dann begann die eigentliche Reise.
Ja.
Dann begann die eigentliche
Reise. Das heißt, Soulworks gibt es jetzt noch gar nicht so lange, ne? Fünf, sechs Jahre?
Fast 5 Jahre.
5 Jahre.
Genau. Und das war 2014 und dann der Shift sozusagen oder das Herausgehen dann aus der Rolle, die ich zu der Zeit hatte, dauerte nochmals 6 Monate. Und dann...
bis du dann wirklich da loslassen konntest, oder?
Ja, also auch das ist eine Geschichte, die ich hätte es mir nicht getraut, ehrlich gesagt. Auch wenn ich wusste, all diese Prozesse, die in mir gärten. Aber ich hatte den Moment nicht erahnt. Es war folgende, mein Chef saß mir gegenüber, der kam gerade aus London und sagte, Strategie, wie sieht's aus? Das Jahr ist neu begonnen. ich stellte meine Strategie vor, weil ich ja weiterhin noch sehr pflichtbewusst bin.
Ja, du kannst das ja auch offensichtlich gut. Du bist ja strategisch, ist doch toll. Genau.
Ja, und dann kam eben die verheerende Frage von seiner Seite, nee, ich glaube, das müssen wir radikaler machen. Die Strategie muss radikaler sein. Und dann purzelte aus meinem Mund, dann glaube ich, das Radikalste, was wir machen können, ist, dass ich gehe. Und wie es so ist, man redet und denkt manchmal dann doch irgendwie nicht zeitgleich. Und ich dachte, nachdem ich es gesagt habe, was hast du denn da gesagt?
Also das war dir nicht bewusst sozusagen, nee. Also das war eine, nee, das die war Stimme eine Reaktion in dir, ne? Dann, genau. Also wer auch immer und was auch immer
genau abgefahren. So. Also irgendwas hatte sich eben in dieser Zeit schon bewegt. Es war nicht, Gott sei Dank, im Kopf angekommen, sonst wäre ich da wieder gegengehalten und gesagt so, nee. Und damit kam die Antwort. Natürlich gab es dann da ein awkward moment. Und dann hatte ich das Glück, wirklich, dann kommen einfach so Kräfte in einem. Er musste wieder zurück nach London fliegen. Das war ein Glück. Das zweite war, irgendwie schaltete ich ein, du musst deinen Rechtsanwalt ansprechen. Was mache ich in dieser Situation? Aha. Und ging sofort nach Hause zur Erstaunen meiner ganzen Teammitgliedern, dass ich so früh abhaue. Und habe dann gesagt, wie komme ich aus dieser Situation gut raus? Weil irgendwie wollte ich jetzt nicht einfach nur gehen, sondern wenn ich schon gehe, dann möchte ich auch eine Wertschätzung erfahren. Und ja, und dann haben wir da aus dem Wort radikal konnten wir uns gegenseitig gut sozusagen einigen, wenn man so will.
Ja.
Weil ich sagte, wenn ihr radikal wollt, und ich denke, ich habe radikal gegeben und das Radikalste ist aber, dass ich gehe.
Ja. Nein, oder ich will nicht euer radikal.
Wäre auch eine gute Antwort gewesen. Die war noch nicht irgendwie vorhanden. Aber
das freie Radikal kommt mir gerade noch.
Auch schön. Genau. Das freie Radikal.
Dann ja warst, ja.
Ja. Okay.
Ja, gut. Und dann, aber es wurde dann auch im Sinne von fair auf beiden Seiten. Ich blieb noch einige Monate und habe dann sichergestellt, dass das alles so seinen Weg auch weiterfinden konnte ohne mich. Und dann stieg ich so zur Halbzeit der Kündigungszeit, wenn man so will, aus, sodass ich noch ein paar Monate für mich hatte. War das statt, wie viele, finde ich, immer dann in den Osten fahren und dann zur Meditation, das kannte ich ja von meiner Mutter, ging ich in den Westen zu meinem Bruder nach L.A. Und hatte dann da, wie es so oft ist, wie wir alle kennen, wenn wir ohne Agenda in etwas reingehen, dann passieren wunderbare Sachen. Und da traf ich auf Menschen, die dann mir bestätigten, dieses Gefühl, da muss ein anderes Arbeiten möglich sein. Ich will nicht so arbeiten, wie ich bislang es kenne, und ich will irgendwie mit Seele an dem, was ich tue, arbeiten, beziehungsweise das, was ich einfach empfinde, auch in die Welt zu bringen. Ja, so war's.
Und so entstand dann, oder wie lange hat es dann noch gedauert?
Nicht lange, ehrlich gesagt, weil ich im Rückblick ist es immer einfacher. Ich hatte nicht die Worte damals, aber heute habe ich die Worte. Also ich wusste, dass ich nicht umsonst diesen Weg der Wirtschaft gegangen bin. Ich wusste, dass ich da irgendwie wieder zurück will, um was zu verändern. Insofern war es jetzt nicht, fühlte sich auch nicht richtig an, ich muss jetzt irgendwie jetzt Bilder malen und nun das machen. Ich wollte da wieder zurück und Führung sinnvoll gestalten. Weil ich selber eben in meiner eigenen Führung so, nee, das ist alles Quatsch, was wir da machen. Das ist alles unsinnig. Es ist nur dem nicht nur Profit, aber nur dem Selbstzweck und sich selbst bereichern und sich selbst da in den Vordergrund stellen, das ist es doch nicht. Und ich glaube schon, eins, was ich auch immer, wo ich immer treu geblieben bin, hoffe ich, all die, die mich kennen, können das bestätigen, ist schon, wie ich mit Menschen umgegangen bin und dass mir das immer wichtig war. Ich kriegte irgendwann mal auch die Rückmeldung, ich bin viel zu sehr bei den Menschen. Wenn ich eine Führungsperson bin, muss ich distanzierter sein. Ich
Als Kritik.
Mhm. Genau. Mhm. Aber dass das, und damit wollte, also mir war es immer wichtig, und da kann ich auch bis, was auch dann kam, bis in meine Kindheit. Ich habe all meine Cousinen so, lass uns doch hier alle, wir haben alle was, wir können alle was, wir sind alle super. Mhm. Es war immer für mich wichtig, uns allen in irgendeinen Ausdruck zu bringen und uns zeigen zu können und jeder aber in seiner Art und also und das ist mir dann auch später in meinem Arbeitsleben geblieben. Ich habe sogar mit Teddys gespielt und denen auch allen gesagt, ihr müsst alle hier, was werden wir? Also nicht im Sinne von, ich bin jetzt hier was Tolles, sondern zeigt, wer ihr seid. Also so, das sehe ich jetzt vor mir, wie ich all meine Teddys hatte. Ich hatte auch Schule mit denen gespielt. Mhm. Aber ja, das ist mir geblieben. Und deshalb war Führung eben sinnvoll aufzuladen. Und wenn eben Führung sinnvoll aufgeladen werden kann, dann ist auch entsprechend ein Unternehmen wieder sinnvoll. Ich will nicht sagen, es ist nicht nur top-down, aber leider noch sind unsere Strukturen so, dass es eine Spitze gibt und die Spitze gilt es dann erstmal für mich zumindest zu berühren und zu bewegen und zu befähigen, anders zu werden, wenn sie es wollen.
Mhm. Ja. Also gefühlt echt, ist durch deine berufliche Entwicklung, also hast du jetzt nicht nur deine ganze Persönlichkeit nochmal ganz anders entwickelt, sondern das fühlt sich auch an wie ein sehr tiefer und besonderer Weg zu der Frau in dir.
Ja, ist sehr das so? Schön, danke. Mhm. Ja, ist so. Und ich glaube, ich muss gestehen, auch da bin ich noch auf dem Weg. Mhm. Also es ist absolut ein Weg dahin, auch eben dieser Frau zu stehen, dieses auch zu stehen, auch wieder in Worten gepackt, des Verbundenseins mit einem selbst, aber auch, was ich zumindest der femininen Qualität zuspielen würde, einfach verbunden zu sein, miteinander zu sein. Und ich traue mir das mehr und mehr zu. Ich bin noch auf diesem Weg, den ich wunderbar finde und kraftvoll finde. Mhm. Ja, und lerne noch weiter.
Das machen wir ja. Machen wir ja alle. Ja. Also deswegen hatte ich, glaube ich, vorhin auch gefragt, wem wolltest du gefallen? Also, weil das vielleicht auch nahe liegt. Also wir versuchen ja als Kinder eben der Mutter zu gefallen, dem Vater zu gefallen oder wem auch immer. Ja.
Mir kam so ein Gefühl von Zerrissenheit irgendwie. Also ich kann mir vorstellen, wenn so klang das zumindest so, der Vater ist extrem in der Einrichtung, sitzt still, sitzt gerade, macht es so, sei nicht so, wie du bist, lebe deine Lebendigkeit nicht so, wie du bist.
Genau.
Und deine Mutter ist eigentlich ja ganz frei gewesen, also freier vielleicht als die Zeit sogar mit Indien und Ashrams und so.
Ja.
Und da immer zu gucken, okay, in welche Welt gehe ich jetzt? Genau. Folge ich jetzt dem Vater, folge ich der Mutter?
Also absolut, also eine Verwirrung und wiederum eine Stärke, da Brücken zu bauen. Mhm. Aber auf jeden Fall die Verwirrung, also auch, und da stehe ich auch im Moment, was sind denn Beziehungen auch? Mhm. Also ich finde es wunderbar, wenn ich in meine eigenen Familie, sprich meine Herkunftsfamilie schaue, wie meine Eltern da so sich gelebt haben in ihrer Art und Weise und trotzdem ein Zusammensein leben konnten. Und trotzdem merke ich, hinterfrage ich das nicht. Ist, also weil ich verwirrt bin, ist es mehr frei, ist es mehr geradlinig, was ist es denn jetzt? Und ich mich durchaus in beiden Welten sehr gut zurecht, eins noch viel stärker zurechtgefunden habe, sprich, dass sich dem System, wenn man so will, anzupassen, da geradlinig zu sein, was eine tolle Stärke hat. Also auch da auch, was mein Vater mir oder uns auch, mein Bruder mir mitgegeben hat. Und trotzdem kann ich auch frei radikale sein und, ich glaube, ich taste mich da heran, wie frei bin ich denn? Ja. Und somit komme ich zu der Frage, was ist Beziehung? Wie nah beieinander gilt es zu sein? Und, oder kann man doch Beziehung leben in unterschiedlichen, mir kommt nur das Wort Korsett, aber das ist falsch, aber so, dass man anders geschnürt worden ist und trotzdem zusammenkommt.
Finde ich mal ein schönes Bild.
Aber jetzt doch eigentlich die Antwort. Also.
Ich glaube, dass die Long Life Learning ist. Und ich finde es ja immer irre spannend, wie wir geprägt sind. Das habe ich wahrscheinlich auch schon 4000 Mal gesagt jetzt in 10 Folgen.
Wir sind bei Folge 12, also 11 Mal vorher gesagt.
So, okay, gut. Ich habe es ja nicht so mit den Zahlen. Nein, ja, ich habe eben tatsächlich neulich auch gerade so eine kurze Reihe in meiner Meditations-App zum Thema Conscious Relationship. Und da fragte er jedes Mal, weiß ich, 8 Tage hintereinander, fragte er jedes Mal morgens eine Frage, über die wir dann meditiert haben. Und da war die Frage, where did you learn to love? So, da war ich dann auch erstmal beschäftigt, gelinde gesagt. Habe ich mir jetzt auch bestimmt schon vorher mal Gedanken gemacht, aber das war irgendwie so konkret und so klar und ja, deswegen, wie waren deine Eltern? Und ich finde es einfach super, super interessant, weil wir heute nicht mehr alles durchwinken oder wir wollen es ja nicht mehr so machen wie die Eltern. Wir können es gerne so machen, aber wir haben eben die freie Wahl. Und was stimmt noch daran von dem, was du gelernt hast oder was du mitbekommen hast? Was nimmst du davon mit oder was hast du davon mitgenommen? Und an welcher Stelle sagst du, nee, ganz ehrlich, also das muss ich hier anders probieren.
Ja, ja, und ich glaube, also es gibt natürlich viele Qualitäten, die ich mitnehme. Und eines ist eben diese Offenheit und Neugierde, die entsprechende Weltoffenheit, die ich von beiden Elternteilen mitbekommen habe, das ist wunderschön. Und eben, was ich schon abgebe, ist das sehr eng geschnürte und sich nicht mehr aus seiner Haut heraustrauen.
Da ist sie wieder.
Genau. Und aber was ich glaube, wirklich in meinen jetzt Explorationen, und wo du gerade diese schöne Frage mit Liebe dann aufbringst, wenn ich natürlich mich selbst liebe und wenn ich dieses Verständnis über mich selbst habe, dann ist jede Beziehung, in der ich mich hineinbegebe, aus einer Form gegeben, die ich sozusagen reinbringe. Ich lasse mich nicht von dem im Außen erstmal beeinflussen.
Ah,
so. Ich komme mit einem klaren Selbstverständnis, wer bin ich, wozu, wofür, was will ich in diese Welt hineintragen und begegne dann dem anderen mit dem Wissen, da ist etwas, was ich dienlich sein kann, zutragen kann. Und hoffentlich begegnet der andere oder die andere mich so, dass diese Person ebenso mir was geben möchte. Aber ich gehe nicht mehr rein, weil ich nicht weiß, was mit mir ist. Dann will ich was von dem anderen haben.
Ja.
So. Und da, also da übe ich. Ja. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich habe es alles drauf, ist nicht so. Aber ich erkenne es einfach schon, dass ich, je mehr ich in meine eigene Klarheit bin und weiß, was ich zu geben habe, dann kann ich es dem anderen geben, weil ich das eben aus meiner Liebe heraus dem anderen tue. Und dann also gehe ich davon aus, dass die Person, die mich begegnet, das ebenso tun mag. Aber wir,
wenn sie kann.
Wenn sie kann, genau. Und wir suchen nicht den anderen, um uns selbst zu stützen, sondern und wir suchen auch nicht den anderen, um ihn oder sie umzustellen. Ja.
Wundervoll. Sehr schön. Wollen wir auch nochmal auf das Dana-Fest kommen?
Ja.
Weil das ist auch eine von deinen Mega-Ideen.
Und also ich muss gleich noch unbedingt kurz, also es ist vielleicht unabgesprochene Werbung, aber ich bin ja so großer Fan von deinem Energizer auch. Vielleicht können wir da auch nochmal.
Ah, dann machen wir vielleicht erst den Energizer, weil das ist
so
noch
wertvoll. Auch die,
ja.
Die,
lass uns das so machen.
Genau, erzähl mal kurz, was der Energizer ist und was da so passiert. Und
ja, also der Energizer ist eigentlich entstanden im Physischen und das eben für mich. Beziehung, wo wir gerade da waren, in Beziehungen gehen, entsprechend auch einen Raum zu schaffen, wo Intimität, aber auch Intensität entstehen kann und Dialog entsprechend auf Augenhöhe. Der Wunsch darin ist, dass jeder wirklich rausgeht, nicht nur inhaltlich was mitzunehmen, sondern auch berührt zu werden. Das ist zumindest immer mein Anspruch, weil ich immer denke, wenn wir gefühlt was haben, dann werden wir damit was weiter bewegen können. Und und natürlich der Corona-Zeit geschuldet haben wir das dann auch ins Online übertragen.
Aber sag mal genau, was ist ein Energizer?
Ein Energizer ist entsprechend ein Raum, um Themen wie Kulturwandel, Sinn und neues Arbeiten zu besprechen.
Also ihr trefft euch, es sind meistens um die 30 Leute oder wie groß stelle ich mir das vor?
Genau, ja, also in physischem waren es immer um die 30, 40 und jetzt im Online sind wir...
Das ist ein bisschen Afterwork-mäßig.
Genau, einmal im Monat
zu Themen wie Kulturwandel, aber also von bis. Du hast immer Gäste da, externe Gäste?
Genau. Immer ein oder zwei Gäste, Gesprächspartner, die sozusagen das Gespräch aufwärmen und dann kommt Gespräch in der Gruppe, die dann da ist.
Ist das wie so Fishbowl-Konzept oder wie stelle ich mir das vor?
Gar nicht so. Also im Sinne von, dass wir dann Schüler austauschen, aber es, mir ist es einfach ein Bedürfnis und ich glaube, also es gelingt mir, dass die Moderation nicht nur vorne stattfindet und mit den Gästen, die aber den ersten Impuls geben, sondern dass das Gespräch sich entfacht unter allen, um wirklich sich zu begegnen, um wirklich da nicht nur zu konsumieren, sondern auch beizutragen. Und genau, es findet einmal im Monat statt. Es hat... ich kann es komischerweise nicht beschreiben, weil es ist, ich kriege immer zurückgespielt, dass es erstaunlich ist, was ich wohl für eine Atmosphäre, natürlich auch alle, aber was da für eine Atmosphäre einfach stattfindet.
Das ist lustig, weil ich kann die Atmosphäre total gut fühlen, obwohl ich ja physisch nie da war.
Ja.
Ich fand die Themen jedes Mal, du schickst dir im Newsletter auf deiner Website rum, ich fand die jedes Mal super spannend. Und ich glaube, du fängst 18:30, 19 Uhr an. Das ist bei mir immer genau die Stelle, wo ich die Kinder ins Bett bringe. Und dann denke ich davor, danach. Also, aber die Atmosphäre ist, die ist spürbar über die... Was witzig ist, die ist über die über den Raum spürbar.
Ja, da ist also eben, es kommt so Nähe, Intimität, die ich und also ich kann es nur so erklären. Ich gehe schon in die Präsenz, so ich bin da voll da. Nichts anderes ist in meinem Kopf zumindest in dem Moment, wie wir ja genauso jetzt alle sind. Und dadurch entsteht einfach was. Und das ist eben das Unerklärliche, weil das ist Energie. Das ist sich wirklich dem zu widmen, sich wirklich dem zu dienen. Natürlich sind die Gäste dann Fokus und es gilt denen, den Raum zu geben. Aber indem das geschieht und ich glaube, irgendeine Magie entsteht, dass andere sich involviert dann fühlen. Also die Energie, ich erkenne es nur, die Energie sprüht da.
Fließt, ja.
Aber es ist wieder wahrscheinlich das, was wir vorhin auch schon hatten, wenn du dein Feld für was auch immer aufmachst. Und ich glaube, dass du ein ganz besonderes Gespür dafür hast, auch die Leute einzuladen, die Themen mit den entsprechenden Gästen. Und dann kommen dazu die daran teilhaben wollen. Auch das ist ja alles kein Zufall.
Ja.
Also ich war jetzt bei dem, weiß nicht, vor Weihnachten mit dem Kriegsberichterstatter Johannes.
Ja, Johannes.
Ja, das war auch echt ein Mega-Abend. Und ich würde sagen, also ich will jetzt nicht sagen, da waren meine besten Freunde, aber das war total eng. Und da hast du ganz sicher eine ganz große Gabe, dieses Feld dafür aufzumachen. Und ich habe auch das Gefühl, du bist genau da an der richtigen Stelle. War ein total toller Abend. Also da saß dann Greta Silva vor mir, die ich dann ja sofort gescoutet habe.
Und, das war der besagte
Abend. Das war dieser besagte Abend. Ja, und wir waren dann in so einer abgefahrenen Location.
Ja.
Also es war wirklich super, super besonders.
Es hat aber nicht so, du hast es eben so ein bisschen im Nebensatz oder vielleicht zwischen den Zeilen gesagt, per Zoom war es jetzt schwierig oder
Nee, erstaunlicherweise nicht.
Okay.
Also erstaunlicherweise nicht.
Du warst
nicht.
Positiv überrascht.
Genau, positiv überrascht, dass der Raum trotzdem so gehalten werden kann. Und
gibt es einen Plan für einen nächsten Energizer.
Ja, und zwar genau am 30. jetzt, 30. Juni, also immer den letzten Dienstag des Monats ist es immer. Und wie du sagtest, 19 bis 20 Uhr und zwar mit dem euch bekannten Raphael Gilgen.
Von Ach cool,
ja, habe ich gelesen. Mhm.
Genau.
Oder oh, schnarche ich doch immer vorbei.
Können die Kinder mal alleine baden.
Ja, genau.
genau.
Ja.
Ja, also das ist sehr schön, aber es ist eben so, diese Räume dann auch wirklich zu kreieren. Hm. Also wie du sagtest, danke dir. Es ist mir auch ein Bedürfnis einfach.
Ja, genau.
Und das zieht sich natürlich in die Arbeit mit Unternehmen. Genauso aber haben wir oder habe ich, aber ich... Es sind natürlich andere, die da mitgestalten im Soulworks-Team. Ein Format, das nennt sich Fearless Soul, wo wir wirklich als Führungspersonen dazukommen können, um sich eben diesen Prozess, den ich für mich erarbeitet habe, selber durchmachen können. Also wirklich zu sehen, was ist es denn, was mir so wichtig ist? Wie kann ich aus dem herausbrechen, wo ich in einer vielleicht Form mich befinde, die mir nicht mehr ganz gefällt. Nicht um zwingend den Job zu verlassen, wie ich ihn tat, aber vielleicht anderes da hineinzutragen.
Also das jetzt wie so eine Art Einzelcoaching?
Das sind, sind Gruppen. Sind
auch Gruppen, ach so.
15, immer 15 Personen, 12 Wochen lang, wo wir...
Okay, das ist ja gut, dass du das auch nochmal...
Genau.
Ja, finde ich ja spannend. Also da meldet man sich einmal an und das ist eine feste Gruppe.
Genau. So. Ah, okay. Genau. Mhm. Und dann wandern wir da 12 Wochen zusammen und gehen dann letztendlich den Berg hoch und den Berg wieder runter.
Mhm.
So. Und das macht auch sehr viel Spaß. Da ist es wie jede Gruppendynamik ist, wenn man über längere Zeit dann geht, ist man sich auch hier online nur. Bis zum Celebration Day treffen wir uns dann physisch, aber ja, welche Nähe man da erreicht, welche Offenheit. Und das zeigt mir immer wieder, je mehr wir uns, das kann ich nur auch mir sagen, je mehr wir uns zeigen, umso mehr sind wir verbunden und wachsen. So.
Was für ein schönes Abschlussstatement, wenn ihr wollt. Noch nicht, du willst auf gar keinen Fall.
Habt ihr jetzt den Vortritt gelassen mit dem Energizer, weil ich wollte unbedingt...
Ach, du wolltest noch von Dana Fest hören,
vom
stimmt.
Dana Fest erzählen, ja. Genau. Ja. Also das hast du gegründet mit Christiane.
Genau so, ja.
Und erzähl mal ein bisschen und dann können wir vielleicht auch noch erzählen, was wir dann für ein Setting hatten.
Genau, stimmt. Genau, also genau. Erstmal Christiane, Christiane Fisbeck, Brandis Fisbeck, die wirklich, wir setzen sie uns hin und überlegen, was können wir denn wirklich zusammen machen, weil wir wissen, da ist was, aber wir wussten nicht genau was. Und uns war auf jeden Fall diese Frau in uns auch Raum zu geben, um darauf zurückzukommen. Entsprechend, dann lass uns doch wunderbare Frauen zusammenbringen und einen Abend gestalten, wo wir in diese, ich nehme mal euren Titel, gefühlsecht hineintauchen und uns wirklich zeigen.
Ja.
Und dann entstand durch Christianes Wissen von einer Dana, keltische Göttin, entstand der Name. Ich brachte noch Fest dazu. Und dann hatten wir ein Dana-Fest, was ein Ritual ist, wo diese Damen alle zusammenkommen und wir uns wirklich gegenseitig zuhören und dann auch mit Gaben uns zuspielen, damit das, was gesagt worden ist, vielleicht sich noch weiter entfalten kann und oder da nochmals was hinzugefügt werden kann.
Ja, also es ist einmal nur so eine Runde, jede sagt, wo sie ungefähr steht und das ist schon ein ziemliches, ich mache mich nackig, was ich total toll finde, weil die meisten kennen sich gar nicht. Also auch da machst du in dem Fall mit Christiane zusammen und mit allen Frauen zusammen. Ist das aber schon besonders, so einen Raum zu machen mitten im Alltag, wo jeder übrigens sagt, boah, das ist mega scheiße, da klemmt's bei mir, das läuft gut. Also fand ich jetzt, oder finde ich nach wie vor sehr, sehr, sehr besonders. Und wenn jede was gesagt hat über sich selbst, dann gibt es eben diese Geschenkerunde. Dass jede, die möchte, gibt der anderen, in welcher Form auch immer, ein Geschenk. Also ich habe gehört, dass das und das bei dir klemmt oder dass du da und da Hilfe brauchst. Ich habe folgenden Vorschlag. So, und das ist dann von bis. Und jetzt reden wir mal weiter, weil irgendwie bei mir das Thema Stimme war oder ins Außen kommen mit dem, was ich zu sagen habe, war irgendwie in meinem Prozess, lag das sehr, sehr oben. Hab das so mitgeteilt und dann hast du, Julia, zu mir gesagt, pass mal auf, ich schenke dir, dass wir zusammen irgendwo hingehen, wo möglichst viel Raum ist und wir wenig Menschen treffen und wir brüllen zusammen.
Ja, wow.
Mhm. Und war das
im Wald?
Ja, wir waren im Klöffenstehen und dann haben wir irgendwie geschrieben vorher und natürlich beide festgestellt, okay, wir haben das Gleiche, wir hängen in der gleichen Kurve und bringt halt überhaupt keinen Bock, das alleine zu machen. Das finde ich jetzt sowieso immer schwierig. Mhm. Aber da hatten wir dann echt einen super, super tollen Nachmittag. Also das Wort Geschenk ist ein bisschen wenig, weil das den Raum so aufgemacht hat, also zumindest bei mir. Und,
dass du 4 Wochen später einen Podcast machst.
Ja, nicht 4, aber so ein paar Wochen. Und sonst habe ich auch an verschiedenen anderen Stellen viel, viel deutlicher und klarer gesagt, übrigens so nicht. Und ich stehe übrigens hier und sage das. Mhm. Also kannst du ja nochmal erzählen, was bei dir sich auch bewegt hat. Da bin ich auch gespannt.
Und ich möchte erst bei dir zurückspielen. Also es war ja so wirklich eine sehr schöne Co-Kreation, wie man so schön sagt heutzutage. Denn die Idee, in den Wald und loszubrüllen, war eins, aber dann auch noch das zu bekleiden von deiner Seite mit deinem schamanischen Wissen und da wirklich in die Himmelsrichtung uns zu stellen, zumindest wie ich das aufgenommen habe und das eine zu gehen zu lassen und dann das andere aufzunehmen. Und für mich hat das ebenso eine Öffnung gemacht, dass ich da mir wiedermals mehr zutrauen kann, mich zu zeigen. Also es ist immer nicht das Gleiche, will ich nicht sagen, aber da einfach immer weiter dran zu arbeiten oder mir das zuzusprechen. Und damit, wenn ich genau hinschaue, so diese Entwicklung zeitlich, das ist das eine, aber auch noch mehr zu mir zu stehen, so, dass die Stimme damit kräftiger wird, aber auch wirklich zu stehen, zu sagen, so mache ich das jetzt. Mhm. Und da hat sich schon in dieser Zeit vieles getan, im Sinne von, ich bin viel klarer, für wen ich wirklich dienlich sein möchte. Für wen ich nicht dienlich sein möchte. Das hilft mir enorm in meinem Tempo, im Sinne von überall mitgehen, nein, sondern da klar zu sein. Und auch zu erkennen, dass ich wieder einen Schritt gehe, auch dank eben deinem schamanischen Impuls, diese Ebene mehr zu vertrauen und zu wissen, dass das noch mehr Raum in meiner Arbeit finden soll. Also ich sage jetzt mal Energiearbeit, auch wenn ich in die Wirtschaft gehe. So, dass das einfach da zu stehen und zu sagen, und ich kann Geschichte, also ein auch sehr tradiertes Unternehmen, die ich liebe irgendwo, und die haben mir dann bei der Vorstellungsrunde gefragt, nachdem dieser Purpose Quest angegangen werden möchte, ja, wie ist das denn, also wenn wir das jetzt nur für die Galerie machen, also wir erarbeiten uns einen Purpose, ein Selbstverständnis, aber wir machen das nur sozusagen für die Galerie, dass wir es dann irgendwo aufhängen. Und dann habe ich gesagt, einer, der im Vorstand sitzt von diesem Unternehmen, und dann sagte ich, wenn das so ist, wenn sie das wirklich nur in die Galerie stellen wollen, dann sind wir nicht richtig füreinander. Mhm. Dann sollten Sie das gerne mit jemand anderen, aber wenn Sie es wirklich ernst meinen, wenn Sie es wirklich wollen und Sie selber daran Interesse haben, sich in Bewegung zu bringen, dann kommen wir zusammen.
Ja, und sonst trennen sich unsere Wege hier so, und herzlichen Dank.
Genau. Mhm. Und früher ohne dem wirklich mich zu mir zu stellen, hätte ich gesagt, gut, ist ein super Kunde, klingt gut, mache ich, aber wieder mal mich da ein Stück weit zurücknehmen, mich nicht wirklich zum Ausdruck zu bringen, nicht wirklich mich zu zeigen, was alles, um zurückzukommen, Farben in mir sind. Insofern. Danke ich dir.
Wie schön. Und Katinka ist auch da, ne?
Ja, ich war ja zu Tränen gerührt.
Ja.
Weil ich das so lange schon, das war mir schon so oft begegnet. Und ich glaube, man wird eingeladen von euch.
Ja.
Und das, ich war jetzt einmal dabei, das war wirklich sehr berührend.
Mhm.
Und ich freue mich aber vor allen Dingen alle, in, also physisch, allen physisch zu begegnen. Ja. Weil ich finde, wenn man sich noch nicht kennt und dann im Zoom, ich tue mich da ein bisschen schwer.
Ja. Ja.
Ich eben auch gerne den ganzen Menschen irgendwie sehe, das Energiefeld spüre, sehe, was machen die Beine, was machen die Hände, was macht der Körper.
Ja,
ja,
ja, das stimmt.
Also ich freue mich schon sehr. Caesar, der Fernseher ist ausgegangen, das ist ein Zeichen, der hier im Hintergrund läuft. Wir haben zum ersten Mal auch eine, dank MP, eine Videoüberwachung, hätte ich fast gesagt.
Genau.
Das Ganze aufgezeichnet, mal gucken, was wir damit überhaupt anstellen.
Ja, crazy.
Ich bin schon sehr gespannt. Also vielleicht gibt es das Ganze hier jetzt nicht nur in Ton, sondern vielleicht gibt es das auch, kann man mal einen Blick reinwerfen, wie wir hier sitzen in unserem Raum, der jetzt so nach und nach Form annimmt.
Ach, und wir haben heute alle ein Kleid an. Also als hätten wir es geahnt.
Mhm. Aber wir kommen zum Ende.
Ja, da habe ich mich schon sehr drauf gefreut.
Ja, du bist echt süß. Also vielen,
hast du eine Liste vorbereitet, oder?
Nee, das nicht. Nee, komischerweise nicht. Ich kenne das Ritual natürlich von euch.
Ja.
Aber nee, ich habe mich nicht vorbereitet insofern.
Okay. Ja, sehr schön. Also dann, was möchtest du heute hier lassen? Was willst du ins Feuer geben, in die Glut? Was wollen wir rausräuchern?
Ja, also ich, um in dem Gespräch zu bleiben, würde ich sagen, diese Enge zu verabschieden.
Welche Enge?
Die Enge in wie man zu sein hat und nicht wie man sein möchte.
Soll ich das sagen? Kannst du dir auch, klar. Also die alte Enge.
Die alte Enge, genau.
Wie du zu sein hast. Darf gehen.
Mhm.
Riecht immer wieder schön.
Mhm.
Davon brauche ich auch unbedingt ein Stück.
Mhm. Danke sehr.
Weil das wird erstmal von hinten noch ausgeräuchert.
Das machen wir auch noch.
Aha.
Weil, wie war das? Was sitzt hinten?
Hinten, also diese hinteren Chakren, da sitzt der Wille.
Mhm.
Das ist auch ganz gut, den mal ein kleines bisschen zu entspannen.
Danke.
So, danke.
Mhm.
Vielen Dank.
Ich danke
euch. Julia von Winterfeld. Das war sehr, ich hatte, glaube ich, Gänsehaut. Ich hatte, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich glaube, du hast es gesehen. Ich hatte zwischendurch einmal Tränen in den Augen, tatsächlich. Ja, vielen Dank, dass du das so offen... das diskutieren wir heute Abend beim Champagner. Das ist nämlich auch noch ein besonderer Tag, liebe Caesar. Es ist heute dein Geburtstag. Möchtest du dazu was sagen?
Ich bin im Glück, dass ich an meinem Geburtstag einen Podcast aufnehmen darf.
Und
mit dir.
Dazu
so
mit
schön.
Dir,
ich danke euch wirklich und ganz danke schön für dieses wirklich sehr, sehr gefühlsechte Gespräch. In der Tat.
Danke dir.